So, preis den Herrn. Ich hoffe, ihr könnt noch ein bisschen. Also es soll darum gehen, wie wir uns auf Ehe vorbereiten. Wer also schon eine Beziehung hat, ist das ganz aktuell. Wer noch keine hat, ist es trotzdem aktuell, weil du ja mal heiraten willst. Und wer schon verheiratet ist, wird irgendwann Kinder haben oder um den Genuss kommen, Leuten zu helfen, in eine Ehe zu kommen. Und somit ist es irgendwo für jeden wichtig. Und wir haben ja gemerkt, wie viel Unwissenheit und Unsicherheit da ist über das ganze Thema. Und wenn wir von Vorbereitung auf Ehe sprechen, dann muss ich ein bisschen weiter vorn ansetzen und werde versuchen zu erklären, was denn eine Ehe überhaupt ist, damit wir wissen, auf was bereiten wir uns vor. Und ich glaube, dass so durchschnittlich die Sichtweise auch der Christen in unserem Land dem bei Weitem nicht so viel Bedeutung beimessen wie Gott selbst. Und welche Bedeutung, welche Schwere, welcher Tiefgang in Gottes Augen auf Ehe ist. Also, das soll so der erste Punkt sein. Was ist eine Ehe? Und dann merken wir schon, das ist irgendwie doch eine andere Dimension und demzufolge muss auch die Vorbereitung eine andere Dimension annehmen. Es wurde schon gesagt, als ersten Schwerpunkt, die Ehe ist eine Erfindung Gottes. Wir können am Anfang der Bibel nachlesen, Gott wollte, dass Adam eine Partnerin hat und sagte, es ist nicht gut, dass der Adam alleine bleibt. Also er hat das Ding erfunden. Und demzufolge ist es einfach nur logisch, dass wir dem Erfinder zugestehen, wie seine Erfindung funktioniert. Hartwig hatte schon den Vergleich mit dem Motor. Wir können das nachlesen, 1. Mose Kapitel 1 und 2, kannst du selbst studieren, das will ich jetzt nicht alles lesen. Aber Gott hat Ehe sich ausgedacht, hat Ehe eingesetzt und offenbart. Es war Gottes Entschluss, dass Adam eine Gehilfin haben sollte. Und Gott hat Eva geschaffen und Gott hat sie ihm gegeben. Und Gott hat den Rahmen festgelegt von einer Ehe. Und zwar legte Gott die Bedingungen dieses Bundes fest. Und interessant ist, immer wenn Humanismus und Religiosität sich ausbreiten in einer Gesellschaft, dass der Standard von Ehe herabgesetzt wird. Und das ist nicht nur in unserer Gesellschaft der Fall, das war auch in sämtlichen Hochkulturen in der Vergangenheit der Fall, die zerbrochen, kaputt gegangen sind, die niedergegangen sind. Wenn solche Sachen wie Humanismus und Religiosität, böse Dinge sich ausbreiten in der Gesellschaft, dass der Standard von Ehe herabgesetzt wird. Und so ein Grundsatz ist, wenn wir Ehe leben wollen und leben können wollen, wie Gott es will, brauchen wir einfach eine starke Beziehung zu Gott und sind in der Lage, in einer starken Beziehung zu Gott Licht zu haben, was eine Ehe ist und können eine Ehe leben, haben göttliche Offenbarungen über Ehe. Und wir haben im Epheserbrief, schreibt Paulus, einige Verse, wie Familienleben aussehen soll und wie es geschehen soll. Epheser 5 kannst du dir notieren, kannst du nachlesen. Also da steht, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als der Heiland des Leibes. Und so kommen einige Verse ganz konkret, wie Paulus sieht, wie eine Familie funktionieren soll, wie eine Ehe funktionieren soll. Und dann Epheser 5, 32, nachdem er das alles sagt, dieses Geheimnis ist groß. Und an dieser Wortgruppe bin ich hängen geblieben bei der Vorbereitung. Dieses Geheimnis ist groß. Und ich glaube, man kann im gewissen Sinne sagen, dass die Ehe ein Geheimnis ist. Zur Zeit von Paulus hatte ein Geheimnis noch eine spezifischere Bedeutung. Und ich versuche da mal eine Definition zu geben. Ein Geheimnis zu dieser Zeit war eine Form von Wissen, die dem Vorteile verschafft, die einer bestimmten Gruppe von Menschen Vorteile verschafft. Und um zu dieser Gruppe von Menschen zu gehören, muss man bestimmte Voraussetzungen oder Bedingungen erfüllen. Das meinte Paulus mit einem Geheimnis. Es ist also eine Form von Wissen, die einer bestimmten Gruppe von Menschen Vorteile verschafft. Und um zu dieser Gruppe zu gehören, muss man bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um an diesem Geheimnis teilhaben zu können. Es wird nachher noch ganz praktisch, auch wenn das jetzt sich ein bisschen trocken anhört, brauchen wir irgendwo diese Basis, um von dort aus starten zu können, um mehr verstehen zu können, was eine Ehe ist. Also Paulus sagt hier, für mein Verständnis, wenn er sagt, das Geheimnis ist groß, dass es so ein verborgenes Wissen gibt, was eine Ehe zu dem machen kann, was sie sein soll. Und dass wir eben dieses Wissen, diese Offenbarung nur haben können, wenn wir bestimmte Voraussetzungen erfüllen, wenn wir bestimmte Entscheidungen treffen. Und wir wollen uns eine Stelle anschauen im Alten Testament. Hier spricht Gott mit seinem Volk und nennt einige Dinge, die negativ sind. Das haben wir im Malachi 2, Vers 13. Und Gott sagt hier, und zweitens tut ihr dies, ihr bedeckt mit Tränen den Altar des Herrn, mit Weinen und Stöhnen, weil er sich eurer Opfergabe nicht mehr zuwendet und sie nicht mehr mit Wohlgefallen aus eurer Hand annimmt. Ihr sagt, weswegen? Deswegen, weil der Herr Zeuge gewesen ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast, wo sie doch deine Gefährtin ist und die Frau deines Bundes. Also hier ist Reden Gottes, dass Dinge nicht gut gelaufen sind und Gott sagt, dass sie treulos gehandelt haben an ihrer Gefährtin, an ihrer Frau des Bundes. Da will ich darauf hinaus. Die fundamentale Aussage aus dem Wort Gottes heraus, nach Gottes unveränderlichen Plan ist die Ehe ein Bund. Und um zu verstehen, was Ehe ist, müssen wir ein wenig Lehre haben, was ist ein Bund in der Bibel. Und wir brauchen das unbedingt, um dieses weltliche Denken darüber und dieses heruntergeholte, abgeflachte Ding aus unseren Köpfen zu bekommen. Dieses mal probieren und mal sehen und Partnerschaft und Ehe ähnlich und mal gucken, ob es gut geht und wir halten alle Güter getrennt, da können wir uns dann leichter wieder trennen. Die Ehe ist ein Bund. Und um Ehe verstehen zu können, müssen wir ein wenig herausfinden, was ein Bund ist. Und wenn man im Alten Testament das studiert, hatten die Juden, die Israelis, hatten so ihre eigene Vorstellung von Maßstäben und von dem, was in der Ehe geht und was nicht geht und was man tun sollte und was man lassen sollte. Und sie sind abgewichen von den Maßstäben Gottes und hatten aus diesem Grunde auch nicht die Lebensqualität, die Gott eigentlich für sie vorgesehen hatte. Und wir haben hier am Anfang diese Stelle überdeckt mit Tränen den Altar des Herrn, mit Weinen und Stöhnen, weil er sich eurer Opfergabe nicht mehr zuwendet. Und es mangelte nicht an religiösen Aktivitäten. Es mangelte nicht daran, dass sie nicht gebetet hätten oder sich nicht um Gott gekümmert hätten. Das haben sie getan und trotzdem sind ihre Ehen gescheitert oder trotzdem sind sie in ihren Ehen gescheitert. Und das ist auch manchmal das Bild, was wir heute haben, dass auch unter Christen viele Ehen scheitern oder in Gemeinden Scheidungen immer mehr zunehmen. Und der ganz wichtige Punkt ist, dass ein Ehebund eben laut dem Wort Gottes nicht nur etwas ist zwischen zwei Menschen, es ist also nicht nur auf der horizontalen Ebene, sondern ein Ehebund nach dem Wort Gottes hat zwei Dimensionen, nämlich das auf der horizontalen Ebene und auf der vertikalen Ebene. Und es gibt so eine Stelle, die oft verwendet wird, wenn Leute heiraten, aus dem Prediger 4, ab Vers 9. Das lese ich uns mal vor. Zwei sind besser dran als ein Einzelner, weil sie einen guten Lohn für ihre Mühe haben. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten wieder auf. Wehe aber dem Einzelnen, der fällt, ohne dass ein Zweiter da ist, ihn aufzurichten. Auch wenn sie zwei beieinander liegen, so wird ihnen warm. Dem Einzelnen aber, wie soll ihm warm werden? Und wenn einer den Einzelnen überwältigt, so werden doch die zwei ihm widerstehen und eine dreifache Schnur wird nicht so schnell zerrissen. Und wir sehen hier, es geht um zwei Personen, der eine kann den anderen hochhelfen, der eine kann den anderen wärmen. Sie sind in der Lage, zu zweit einen Feind abzuwehren und dann kommt eine dreifache Schnur, wird nicht so schnell zu reißen. Das heißt, in dem Moment kommt eine dritte Dimension dazu, eine göttliche Dimension, wo dieser Bund auch zwischen den beiden und Gott hervortritt. Eine dreifache Schnur. Also das heißt, die Kraft geht nicht nur von Zweien aus, sondern von Dreien. Und ich habe mich schlau gemacht und nachgelesen, dass wohl das festeste Seil tatsächlich eines ist, was aus drei Adern besteht. Würde man eine vierte dazu tun, würde sie die Festigkeit des Seils nicht erhöhen, weil drei Adern optimal miteinander einen Kraftschluss ergeben. Und die vierte Ader würde nicht mehr mit allen dreien die Berührung haben und das Seil wäre nicht fester. Das festeste Seil besteht aus drei Adern, auch in der Praxis. Und um Ehe verstehen zu können, brauchen wir Verständnis, was ist ein Bund und wie tief das geht. Und es ist in gewissem Sinne, es ist ein Geheimnis der Schrift, wo es einfach gilt, danach zu forschen und danach zu trachten und sich damit zu befassen. Um einen Bund zu verstehen, reicht es nicht aus, 3-4 Minuten was zu lesen und aha, habe ich registriert, gut, kann ich befürworten, lehne ich ab und das war's. Es ist irgendwie eine tiefere Sache. Und es ist Furcht Gottes notwendig und eine demütige Haltung, um da wirklich Einsicht zu bekommen. Aber der Bund ist die Grundlage einer Ehebeziehung. Und wenn man das Wort Gottes studiert über den Bund, dann ist das immer die Initiative bei Gott. Und von Gott geht Initiative aus und von ihm stehen die Bedingungen, was seinen Bund mit uns betrifft. Und wir haben die Möglichkeit, Ja zu sagen oder Nein. Wir haben die Möglichkeit, darauf einzugehen oder nicht. Wir legen nicht die Bedingungen fest. Wir sagen nicht, wo es lang geht. Bei einem Bund ist immer Gott der, der die Initiative ergreift und von dem die Bedingungen ausgehen. Und im Alten Testament können wir das sehen. Es gibt verschiedene Stellen, wo berichtet wird, wie ein Bund geschlossen wurde. Allgemein kann man sagen, zu einem Bund gehört immer ein Opfer. Es wurde und konnte nie ein Bund geschlossen werden ohne Opfer. Eine Stelle, die wir lesen können, ist im Jeremia 34. Hier spricht Gott davon, dass sie ihren Bund übertreten haben, aber an dieser Stelle kann man ablesen, wie er geschlossen wurde. Also Jeremia 34, 18. Und ich will die Männer, die meinen Bund übertreten haben, die die Worte des Bundes nicht gehalten, den sie vor mir geschlossen haben, wie das Kalb machen, das sie entzwei geschnitten und zwischen dessen Stücken sie hindurchgegangen sind. Die Obersten von Judäa und die Obersten von Jerusalem, die Hofbeamten und die Priester und das ganze Volk des Landes, die zwischen den Stücken des Kalbes hindurchgegangen sind. Also wenn ein Bund geschlossen wurde im Alten Testament, wurden Tiere in der Mitte geteilt, die Hälften wurden gegenüber hingelegt und die den Bund miteinander schlossen, gingen zwischen den Hälften durch. Das war die Art, wie ein Bund geschlossen wurde. Das fragst du dich jetzt, was hat das mit Ehe und Partnerschaft zu tun? Wir werden das erkennen, was es damit zu tun hat. Wir haben noch ein anderes Beispiel, dass Gott mit Abraham einen Bund schloss. Und wir haben dieselbe Vorgehensweise. Das kannst du studieren im 1. Mose 15. Ich überspringe mal die lange Einteilung, Anleitung, welche Tiere er nehmen sollte und wie er das genau aufgeschlüsselt hat und komme zu den letzten Versen. 1. Mose 15 ist das dann Vers 17. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und Finsternis eingetreten war, siehe da, ein rauchender Ofen und eine Feuerfackel, die zwischen diesen Stücken hindurchfuhr. An jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinen Nachkommen habe ich dieses Land gegeben. Wir haben hier dieselbe Vorgehensweise. Tiere wurden geteilt, gegenüber hingelegt und die Bündnispartner gehen zwischen den Tieren durch. Und so wurde der Bund geschlossen. Ein Bund ist also nur gültig durch ein Opfer. Und das Tiereopfern stand symbolisch dafür, dass man sein Leben lässt für den anderen. Ein Bund zu schließen bedeutete, ich lebe jetzt nicht mal mich selbst, sondern ich lebe für den anderen. Und der andere sagt, ich lebe nicht mal mich selbst, ich lebe für den anderen. Die Bündnispartner erklären beide, dass sie gestorben sind und das Opfertier symbolisch an ihrer Stelle stirbt. Wenn wir jetzt ins Neue Testament gehen, wir wissen, dass wir im neuen Bund leben und dass Jesus einen Bund geschlossen hat mit uns. Und wir wissen, dass er sein Leben gegeben hat für uns. Und unsere Reaktion kann nur sein, wenn wir erkennen, dass er sein Leben für mich gegeben hat, dass ich sage, Herr, ich gebe dir mein Leben und ich folge dir nach. Und das zieht sich von Abraham bis heute so durch, aufgrund dieses Bundes. Die Bibelfesteren unter uns wissen, dass Gott Abraham einen Sohn versprach, Isaak, und als er diesen Sohn hatte, die Verheißung erfüllen ging, hat Gott ihn gefragt, ob er ihn opfert. Und Gott konnte Abraham das fragen, weil sie einen Bund hatten, und das bedeutete, das, was Abraham gehört, gehört Gott. Und deshalb hatte Gott das Recht, Abraham zu sagen, opfere deinen Sohn Isaak. Und im letzten Moment hat Gott eine andere Lösung gehabt und der Isaak musste nicht sterben auf dem Altar. Aber auf dieser Basis hat Gott seine Seite des Bundes 2000 Jahre später eingehalten, indem er seinen Sohn gegeben hat, nämlich Jesus. Gibt es also einen weiten Bogen von einem Bund im Wort Gottes. Und ich glaube, so langsam dämmert uns, wenn wir von einem Ehebund reden, wovon sprechen wir denn in einer Ehe? Und das ist wirklich was völlig anderes, eine völlig andere Ausrichtung, als in der Welt Ehe oder Partnerschaft betrachtet wird. Interessante Schriftstelle aus Hebräer 9, Vers 16, denn wo ein Testament ist, da muss notwendig der Tod dessen eintreten, der das Testament gemacht hat. Denn wenn ein Testament ist gültig, wenn der Tod eingetreten ist, weil es niemals Kraft hat, solange der lebt, der das Testament gemacht hat. Daher ist auch der erste Bund nicht ohne Blut eingeweiht worden. Jetzt fragst du dich, was hat Testament mit dem Bund zu tun? Im Hebräischen und im Griechischen ist das Wort für Bund und für Testament dasselbe Wort. Und das können wir, glaube ich, gut verstehen. Ein Testament von jemandem tritt erst in Kraft, wenn diese Person gestorben ist. Unser Bund mit Jesus, das ist auch viele Lehreinheiten für sich genommen, können wir in Römer 6 nachlesen, wo davon geschrieben ist. Römer 6, Vers 2, wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Und wir wissen aus dem Wort Gottes, die Lösung für unseren alten Mensch ist Kreuzigen, ist der Tod. Und somit kommen wir in diesen Bund mit Jesus. Er hat sein Leben gelassen für mich und mein alter Mensch muss sterben, damit ich durch Jesus von Neuem geboren sein kann. Und so bin ich in diesem Bund mit Jesus. Oder Vers 4, Römer 6, 4, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in der Neuheit des Lebens wandeln. Oder eine Stelle aus Galater 2, 20, die unseren Bund mit Jesus veranschaulicht, so lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Also wir leben als wiedergeborene Christen auf der Basis des Bundes, den Jesus geschlossen hat, durch sein eigenes Opfer. Kein Bund ohne Opfer, kein Bund ohne Blut. Ihr könnt es studieren im Hebräerbrief. Da steht geschrieben, dass Jesus als der Hohepriester mit seinem eigenen Blut ins Allerheiligste gegangen ist. Also zu einem Bund gehört immer ein Opfer und immer Blut. Und das ist jetzt nicht finsteres Altes Testament, wir reden von Jesus. Das bedeutet, die Basis einer Ehe beruht auf dem Opfer von Jesus. Es ist so wichtig, dass wir so das als Fundament haben, dass der Bund einer Ehe auf dem Opfer von Jesus beruht. Und dass der Bund einer Ehe letztendlich am Kreuz geschlossen wird. Beide wissen, der Tod am Kreuz war mein Tod, jetzt lebe ich nicht mehr mich selbst, sondern jetzt lebe ich für den anderen. Ehe bedeutet Bund. Bund bedeutet, ich halte nichts mehr zurück. Ich lebe für den anderen. Das, was der andere gerne hat, was ihn interessiert, was er mag, was für ihn wichtig ist, ist für mich wichtiger als das, was ich will. Und das leben beide. Nichts wird mehr zurückgehalten. Und somit ist Ehe eigentlich nicht nur Partnerschaft, sondern Ehe ist eine Verschmelzung. Kennen alle die Stelle, dass die zusammenkommen, ein Fleisch werden. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Es ist eine viel höhere Ebene, als was so unsere Gesellschaft uns aufdrücken will. und man liest irgendwelche Aktionen von Prominenten, die 47. Mal heiraten, um das 48. Mal geschieden zu sein. Und das ist alles auf ganz niedrigeren und schlimmen Niveau. Das hat mit dem Bund Ehe überhaupt nichts zu tun. Man kann unmöglich damit umgehen, jetzt beginne ich das, wenn es so ist, beende ich das wieder. Das ist einfach ausgeschlossen. Also laut den Prinzipien aus dem Wort Gottes ist es einfach so, dass neues Leben immer aus Tod herauskommt. Wie in der Landwirtschaft, aus einem Samen kann nur eine Pflanze wachsen, wenn dieser Samen in die Erde kommt und stirbt. Und wenn man einen Ehebund eingeht, stirbt man in dem Sinne für den anderen, lässt sein Leben oder legt sein eigenes Leben hin für den anderen. Man lebt nicht mehr sich selbst, lebt für den anderen. Das ist ein Bund. Und aus diesem Bund kommt Frucht hervor und aus diesem geteilten Leben entsteht Fruchtbarkeit. Ein Leben, was nicht geteilt wird, was nicht auf die Weise hingegeben wird, bleibt leer und bleibt fruchtlos. Und das ist eben, steht so im großen Widerspruch zu unserem landläufigen Verständnis von Ehe, wenn man überhaupt noch von Ehe spricht. Und das Denken in der Welt ist so sehr davon geprägt, was habe ich davon, was kann ich bekommen, welche Vorteile verschafft mir das? Biblisches Denken über eine Ehe ist, was kann ich geben? Das ist biblisches Denken über Ehe, bis hinein zur Sexualität. Das hatten wir vorhin kurz, wo es um Selbstbefriedigung ging. Die höchste Erfüllung beim Sex ist, zu suchen, was erfüllt den anderen. Das ist das Ziel von Sex in der Ehe. Das kannst du unmöglich erreichen, wenn das nicht im Rahmen einer Ehe stattfindet. Deshalb ist das Ziel von Sex außerhalb der Ehe eben gänzlich verfehlt. Und dieses sich hingeben für den anderen, einen Bund miteinander schließen, auf der Basis von dem Bund, den Gott mit uns hat, das ist das Geheimnis von wahren Lebens oder von wahrer Liebe oder von wahrem Glück. Auch wenn sich das vielleicht altmodisch anhört und das total dem Egoismus unserer Gesellschaft entgegensteht, das ist die wahre Erfüllung. Und das gilt es zu suchen, offenbar zu bekommen. Das muss irgendwie ein Teil von uns werden, wenn wir sagen, ich will heiraten, ich möchte in den Bund einer Ehe treten. Und auf so ein Ding müssen wir uns vorbereiten. Und deshalb ist das eine wichtige Zeit. Also wenn wir einen Partner haben, dann ist die Zeit nicht unter der Überschrift, ich darf jetzt nicht mit dem Partner ins Bett, wann können wir endlich heiraten, dass wir das können, sondern die Zeit ist unter der Überschrift, wir müssen uns vorbereiten auf diesen Bund. Das hat viel mit meinem Charakter und meinem Herz zu tun, was da noch Veränderung braucht. Und ich habe irgendwie so ein paar Fragen aufgeschrieben, die mir so im Vorbereiten kommen. Wie finde ich denn heraus, ob mein jetziger Freund oder Freundin der oder die Richtige ist? Und da gibt es ein paar Fragen, über die man sich Gedanken machen sollte und wo man Zeit bringt und betet und überlegt. Eine Frage, die ich vorschlagen würde, die man sich stellt, möchte ich mit ihm oder ihr diesen Bund eingehen mit all den genannten Bedingungen und Konsequenzen? Eine zweite Frage könnte sein, was sind meine Motive für diese Partnerschaft, für diese Ehe? Geht es mir darum, was ich bekommen kann oder was ich geben kann? Ich komme noch ausführlicher dazu, aber vielleicht schon mal vorab, eine Ehe wird nie dazu dienen, irgendein Problem in deinem Leben zu lösen. Ist auch schon gesagt worden, im Gegenteil, es wird Probleme multiplizieren. Also die Motivation muss klar sein. Es geht um Hingabe, es geht um ein lebenslanges Versprechen, es geht um hundertprozentige Treue. Die nächste Frage, ist der andere auch bereit, mit mir in diesen Bund einzutreten und sein Leben an mich zu verlieren? Und eine nächste Frage kann sein, ist es für mich eine schöne, angenehme Vorstellung, dass der andere der Vater bzw. die Mutter unserer Kinder sein wird? Eine nächste wichtige Frage: Stimmen unsere Sichtweisen über ein Leben in der Nachfolge Jesu überein? Nächste Frage kann sein: Wird es möglich sein, mit dem anderen gemeinsam Raum dem Heiligen Geist zu geben? Ist das möglich oder nicht? Und ich habe einfach ein paar Punkte zusammengetragen, ganz praktischer Art, was wir tun sollten, um uns auf Ehe vorzubereiten. Und im Allgemeinen, um das so noch vorweg zu geben, vom Standard, vom Wort Gottes her, also ich spreche erstmal von dem Standard in der Bibel, ist es so, dass die Vorbereitung auf die Ehe ist die Aufgabe der Eltern. Das ist biblischer Standard. Ich weiß, dass wir das nicht alle genießen können und das nicht alle haben und die Voraussetzungen nicht bei allen da sind, aber erstmal, um das Wort Gottes zu beleuchten, Vorbereitung auf Ehe ist Aufgabe der Eltern, ist ihr Part. Wir können im Alten Testament sehen, dass es die Aufgabe der Väter war, einen Partner zu finden. Und das gilt heute als sehr altmodisch und wie soll das funktionieren? Und da steht irgendwas in uns auf gegen diese Vorgehensweise, aber sie hat über hunderte von Jahren besser funktioniert als das, was wir jetzt haben. Das muss man sich zumindest eingestehen. Also allgemein gilt vom Wort Gottes her, dass das Aufgabe der Eltern ist und dass die Verantwortung des Vaters war, einen Ehepartner für das Kind zu finden. Und das hat wesentlich besser funktioniert als die Art und Weise, wie heute Ehen oder Partnerschaften in der Regel zustande kommen. Und so möchte ich am Anfang einfach dazu ermutigen, nicht passiv zu sein in dieser Zeit, sondern sich bewusst zu werden, wo wollen wir hin? Wir wollen in einen Bund von Ehe kommen. Das ist eine ernste, wichtige Sache, das ist eine tiefe Sache. Wenn dieses Ding ein Leben lang halten soll, dann wollen wir aktiv etwas dafür tun. Und da habe ich einige Punkte zusammengetragen. Und der erste Punkt, das ist auch schon hier und da genannt worden heute: Du brauchst Rat und Unterstützung bei der Vorbereitung auf Ehe. Also es ist irgendwie nahezu unmöglich, dass das alles gut geht, wenn du dich auf so ein Inseldasein zurückziehst, du und dein Partner, und ihr das irgendwie alleine alles bewältigen wollt. Ich fürchte, dass das nicht funktioniert. Du brauchst unbedingt Rat und Unterstützung. Zuerst sollten das die Eltern sein. Jetzt sind viele von uns Kinder selber von geschiedenen Ehen. Wir haben nur einen Elternteil. Wir haben Elternteile, die nicht gläubig sind, die selber wildeste Philosophien verfolgen. Dann ist es natürlich irgendwo nicht möglich, von Eltern, die selber weit ab sind von Maßstäben Gottes, da gute Unterweisung zu bekommen. In diesem Falle musst du dir Leute suchen, die gläubig sind, wo du ein Vorbild siehst, die eine gute Ehe führen, und du wirst diese Leute auch finden. Das ist eure Verantwortung, wenn ihr heiraten wollt und wollt, dass das Ding gut geht. Findet geistliche Leute, wo ihr sehen könnt, die können uns hier helfen. Die haben selber eine klare Linie. Und wenn ich denen ihre Ehe angucke, so will ich auch leben. Und sage nicht, ja, in meinem Umkreis gibt es das nicht und für mich ist das unmöglich. Die Bibel sagt, wer sucht, der findet. Es ist deine Aufgabe, danach zu suchen. Und unter Umständen musst du vielleicht weit fahren, dann musst du eben weit fahren. Versuch das nicht alleine. Das ist so wichtig. Bist du in einer Gemeinde, wo es Älteste, wo es eine Leitung gibt, die einen klaren Standpunkt dazu hat, komm mit ihnen in Kontakt, geh zu ihnen hin und sag, wir wollen auf Ehe vorbereitet werden, helft uns dabei, gebt uns Ratschläge, sagt uns, wo es lang geht. Wenn die Gemeindeleitung dazu nicht in der Lage ist oder selber vom Maßstab Gottes abgewichen ist, finde geistliche, gläubige Leute. Das ist so wichtig. Für jeden von uns ist es logisch, wenn wir Auto fahren wollen, besuchen wir eine Fahrschule. Wir besuchen eine Einrichtung, die uns beibringt, wie man mit einem Auto umgeht im Straßenverkehr. Und manche gehen an Ehe lässiger heran, als an das Ding Auto zu fahren. Und das wirkt sich bösartig aus dann später. Also es ist einfach wichtig, dass du Ratgeber suchst und findest und dass zwischen euch und ihnen eine intensive Beziehung wächst, dass die gepflegt wird, dass dort Vertrauen da ist und dass ihr euch öffnen könnt und dass über alles gesprochen wird. Es ist über allen steht dieser Punkt, du brauchst Rat und Unterstützung bei Vorbereitung auf Ehe. Umso mehr jetzt in der Zeit, wo wir leben. Weil jetzt der Standard von Ehe so niedergerissen ist, was vor 30 oder 50 Jahren noch nicht der Fall war. Nächster Punkt. Wenn ihr zusammen seid und ihr in der Gewissheit wächst, wir wollen heiraten, wir wollen zusammen gehen, wir wollen zusammen leben, wir wollen zusammen alt werden, bring deine Vergangenheit in Ordnung. Oder ich habe hier in Klammern stehen, hol deine Leichen aus dem Keller. Geh nicht in eine Ehebeziehung hinein, ohne dein Vorleben geklärt zu haben. Tu das nicht. Konstruiertes Beispiel. Wenn du in der Welt gelebt hast, wenn du wilde Aktionen hinter dir hast mit dem anderen Geschlecht, Dinge getan hast, die Sünde waren, oder spätestens heute gehört hast, dass da Dinge gelaufen sind, die in Gottes Augen nicht gut sind. Und du hast eine Beziehung oder du kommst in eine Beziehung, wo etwas draus wird, wo eine Ehe draus entstehen soll. Nimm das nicht mit und tu so, als war nichts. Hab nicht die Einstellung, ja, das war vor meiner Zeit, das geht dem anderen nichts an, das ist vergessen, das ist begraben. Hol deine Leichen aus dem Keller. Ich kann aus meinen eigenen Erfahrungen ein Beispiel erzählen, dass ich vor einigen Jahren einem jungen Mann ein Stück helfen konnte, in eine Ehe hineinzukommen. Und er hat doch ein heftiges Vorleben gehabt. Und ich sagte, wir müssen das ans Licht bringen, du musst das als Schuld bekennen. Und wenn du mit Frauen geschlafen hast, musst du von diesen Bindungen, die du eingegangen bist, gelöst werden. Das klang schon kurz an. Wenn wir sexuell zusammenkommen, sind wir in einer gewissen Weise miteinander verbunden. Und ein Teil von uns bleibt bei der anderen Person. Und es ist meine persönliche Erfahrung, wenn das sehr viele andere Personen sind, dass dann die eigene, es ist nicht von meinem Leben meine Erfahrung, aber aus der Seelsorge heraus, meine Erfahrung von Leuten, die so ein Vorleben hatten, dass ihre Persönlichkeit irgendwie gespalten ist, irgendwie leer ist. Weil viele Teile von ihnen zu einem Partner gegangen sind, mit dem sie im Bett waren. Das ist nicht automatisch geregelt. Das muss mit Gebet geklärt sein. Das muss als Schuld bekannt sein. Und du brauchst Leute an der Seite, die sich lösen von Leuten, mit denen du schon im Bett warst. Geh nicht in eine Ehe, ohne dass das geklärt ist. Du musst befreit sein von Vorstellungen, von Erfahrungen, von Erlebnissen aus deinem Vorleben. Wenn das nicht bei deiner Bekehrung oder bei deinem Umkehr zu Jesus geschehen ist, spätestens dann, wenn du dich auf Ehe vorbereitest, muss das kommen. Muss das raus. Irgendwann später wird es rauskommen und verheerende Schäden anrichten. Also das ist etwas, was ich mitbekommen habe, wenn wir Leuten geholfen haben, in Ehe zu kommen, dass das vorher gelaufen ist, muss ans Licht. Nimm da Hilfe in Anspruch und hab den Mut, das ans Licht zu bringen. In einer gewissen Weise bist du mit jeder Person, mit der du geschlafen hast, verbunden. Und das, was diese Person lebt, hat in einer gewissen Weise einen Einfluss auf dich. Und das erst dann beendet, wenn du gelöst bist von dieser Art von Bindung. Lass uns das nicht unterschätzen. Ich habe auch ein anderes Beispiel erlebt. Ein junges Ehepaar war ein oder anderthalb Jahre verheiratet. Und sie haben sich uns offenbart, dass sie keine Erfüllung haben beim Sex und dass vor allen Dingen die Frau Schwierigkeiten hatte, sich nicht öffnen konnte und es für sie nicht schön war, schwierig war. Und obwohl sie sich sehr liebten und sehr offen waren, konnten sie das irgendwie nicht lösen, das Problem. Aber ihre Sexualität war bis zu dem Zeitpunkt alles andere als erfüllend und super. Und sie waren ein Stück traurig, ein Stück ratlos. Woran liegt das? Der Mann hat es sehr lieb mit ihr gemeint, aber für sie war es irgendwie nicht zum Genießen. Problem, schwierig. Und im Gespräch und im Gebet hat der Heilige Geist es offenbart, dass diese Frau vor der Beziehung zu ihrem Mann schon einen Freund hatte und dass dieser Freund ihr gegenüber sehr gewalttätig war. Und das war nie irgendwie geklärt. Gott konnte da nie ran. Und diese Erfahrung von Gewalt und von Demütigung, die sie gemacht hat mit diesem vorhergehenden Freund, weil sie nicht bereuen vor, weil da niemand rangegangen ist, sie keine Ratgeber hatte, die ihr sagten, wenn da noch so Dinge sind, räum das aus, lass Gott da ran, Gott stellt wieder her, egal was da war, hat sich das in der Ehe so ausgewirkt, dass dort irgendwie Raub geschehen konnte. Und ich bin Gott dankbar, dass der Heilige Geist uns ans Licht gebracht hat und wir konnten beten und Gott hat da Heilung gebracht. Und später hörten wir, dass es ihnen in diesem Bereich schlagartig besser ging. Das ist so wichtig, auch wenn du derartige Dinge erlebt hast, Missbrauch irgendeiner Weise von deinem Vater, von irgendeinem Onkel, Missbrauch auf sexuellem Gebiet, wenn da irgendwelche ganz miesen, bösen Dinge gelaufen sind, Gott stellt wieder her. Und egal wie schlimm du verletzt wurdest, der Herr will dich heilen. Aber du musst ihn da ranlassen. Deshalb brauchst du Leute, denen du vertrauen kannst, wo du sowas erzählen kannst, die mit dir beten können und Heilung kommt und der Heilige Geist richtet dich auf, heilt dich von Erfahrungen, von Gewalt, von Verletzungen, von Missbrauch. Und die Zeit, die das braucht, die solltest du dafür verwenden. Und wenn da ganz extreme Sachen waren und die Zeit der Heilung ein bisschen länger dauert, es lohnt sich, dann noch mit heiraten noch zu warten, bis du weißt, ich bin da durch, da gibt es nichts mehr, was in mir da anfängt weh zu tun, wenn einer davon spricht, das ist okay. Also ich möchte dich auch sehr ermutigen, wenn du da bösartige Dinge schon hinter dir hast, der Herr stellt dich wieder her. Aber nicht automatisch. Du musst einen Schritt gehen, es ans Licht bringen, aussprechen. Das Erste, was du tun musst, das Ding ans Licht bringen. Ich weiß, dass Missbrauch immer damit einhergeht, mit der Drohung, das ist ein Familiengeheimnis, das darf keiner wissen, und mit der Manipulation, wenn du das weiter sagst, dann ist der Ruf unserer ganzen Familie kaputt. Und wir haben hier schon alleine im Gemeindebüro am Telefon eine Vielzahl solcher Fälle am Telefon, in christlichen Kreisen bis hin zu Leitungen von Pastoren, Pfarrern, wo solche Dinge laufen. Also wir reden nicht auf dem grünen Tisch, das ist in der Tat die Dinge, die abgehen. Und wenn du solche Sachen erlebst, bring das ans Licht mit einem Seelsorger zusammen, dass der Herr dich da rausbringt aus solchen Erlebnissen, aus solchen Erfahrungen. Genauso betrifft das unsere schlechten Gewohnheiten, irgendwelche geheimen Sünden. Das ganze Thema Sexualität, Internet, 0190er-Nummern, alles, was auch schon zur Sprache kam, negative Erfahrungen aus der Kindheit und deine Reaktionen darauf. Oft ist es so, dass uns Unrecht getan wird, aber wir in der Regel darauf reagieren. Und oft reagieren wir auf Ungerechtigkeit gegen uns mit Zorn, mit Hass, mit Groll, mit Ärger. Und das ist wieder eine Predigt für sich und ein Seminar für sich. Aber so viel soll gesagt sein, wenn Heilung kommen soll in deinem Leben von solchen Dingen, dann gehört mit dazu, dass du deinen Zorn und deinen Groll aufgibst und auch dafür Gott um Vergebung bittest. Dass uns Unrecht getan wird, ist das eine, aber in der Regel reagieren wir darauf mit solchen Dingen und das ist Unrecht auf unserer Seite. Und der Heilungsprozess kommt in Gang, wenn wir bereit sind, davon abzulassen und das auch als Schuld zu erkennen und um Vergebung zu bitten. Und wir reagieren mit Rebellion oder mit Zorn, mit Aggressivität. Und wenn wir charakterlich zurückhaltender sind, wir reagieren mit Zurückgezogenheit, den anderen kommen lassen und es kommt Depression, es kommt Traurigkeit. Also geh du ran auf deine Reaktion auf Unrecht und bring das ans Licht und lass da Vergebung kommen in dein Leben und so kommt ein Heilungsprozess in Gang. Und Leuten zu vergeben, die dir Unrecht getan haben, das tust du um deinetwillen. Und meine Erfahrung ist, dass diese Lüge hier schnell im Spiel ist, wenn ich das meinem Onkel vergebe, dass der mich missbraucht hat, dann ist das ja praktisch, symbolisiert das ja praktisch, dass das richtig war. Und das ist nicht wahr. Wenn du vergibst, heißt das nicht, dass du das gut heißt oder dass das richtig war. Das heißt es nicht. Aber ohne Vergebung wirst du nicht heil. Und wenn solche Geschichten gewesen sind, nimm die nicht mit in deine Ehe. Dann wird das richtig schwierig und kompliziert. Also ich habe so einen Merksatz, stelle sicher, dass du ohne Altlasten in den Bund der Ehe gehst. Und je nachdem, was wir erlebt haben, kann das eben kürzer oder länger dauern. Aber es lohnt sich, die Leichen aus dem Keller zu holen. Und wir haben eine Stelle, 1. Johannes 1,7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er am Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Such dir Ratgeber und lebe vor ihnen im Licht. Halte keine Bereiche zugedeckt, lebe im Licht und somit kommt Heilung und Vergebung und Reinigung in dein Leben. Und es gibt noch diese wunderbare Stelle, 1. Johannes 1,9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Egal wie verkehrt du gelebt hast und was du da losgelassen hast, wenn du zu Jesus umkehrst und ihn um Vergebung bittest, er wird dich reinigen. Weil es gibt so dieses religiöse Gedankengut, ich habe so etwas Schlimmes angestellt, das ist unvergebbar. Für alle anderen mag Gnade sein, aber meine Taten waren so furchtbar, das kann man gar nicht vergeben. Und das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Also wir können unmöglich mit der Motivation heiraten, dass wir durch diese Ehe solche Probleme lösen. Oder dass der Ehepartner dann uns diese Probleme löst. Tut das nicht. Das sind Erwartungen und Ansprüche an einen Ehepartner, die er nie erfüllen kann. Das ist Unrecht. Und die Enttäuschung wird folgen auf dem Fuß. Wir haben es schon gehört, unsere Bedürfnisse kann nur Gott stillen. Und wir müssen unbedingt, bevor wir heiraten, gelernt haben, dass Gott unsere Bedürfnisse stillt, nach Annahme, nach Liebe, nach Sicherheit, zu wissen, ich bin geliebt, ich bin gewollt, Gott hat mich lieb, Gott hat mich gewollt, egal was mein Vorleben war oder was meinen Eltern war, das muss deutlich sein. Wir können nicht vom Ehepartner abverlangen, dass er diese Bedürfnisse uns stillt. Die Enttäuschung wird folgen. Ein nächster Punkt. Es ist sinnvoll, in der Zeit schon vor der Ehe zu lernen, sich voreinander zu demütigen. Wir haben schon gehört, es gibt sehr eigenartige Ansichten unter Christen, vor allem unter christlichen Männern, über Unterordnung. Und die Männer haben schnell so den Knüppel der Unterordnung in der Hand. Und ich fand es so super, dass du gesagt hast, der Vers ist an Frauen, da ist gar nicht an Männer. Der Vers an die Männer ist, die Frauen zu lieben wie Christus die Gemeinde. Das heißt, Jesus hat sein Leben gelassen für die Gemeinde. So lieben wir unsere Frauen. Also das Unterordnungsding, weil es gibt da so dieses religiöse Gebäude, der Mann, der Despot und die Frau hat Befehle auszuführen und dann ist das richtig nach der Bibel, ist es nicht. Wir lernen schon vorher, uns voreinander zu demütigen. Äußerst sinnvoll. Es gibt diesen bekannten Vers in 1. Petrus 5, Vers 5, hier steht, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Wenn wir etwas brauchen für Ehe und die Vorbereitung darauf, dann ist das Gnade. Und wenn wir Gnade wollen, müssen wir uns demütigen. Und wir sollten schon vorher lernen, unseren angehenden Mann oder unserer angehenden Frau, sie um Vergebung zu bitten, Fehler einzugestehen und uns zu demütigen. Und das besonders an uns Männer. Und das hat was mit unseren Prägungen zu tun. Also dieses Bild, dass der Mann der absolute Chef ist, seine Sprüche sind eiserne Befehle, die alle zu befolgen haben. Manche denken, dass Männer das Recht haben zu schreien, weil sie es vielleicht von ihrem Vater so erlebt haben. Falsche Sichtweisen über Unterordnung der Frau. Genauso auf der anderen Seite für die Frauen falsche Prägungen abzulegen, zu registrieren, was ist Manipulation. Die Bibel sagt, Manipulation ist Zauberei. Offen zu sagen, was man denkt, offen zu sagen, was man wünscht, nicht diese Verhaltensmuster zu verfolgen, das muss der doch merken. Na, wenn der das nicht merkt, also, sondern wir sagen, was wir wollen und wir sagen, was wir denken. Das ist so wichtig. Noch ein Punkt bei den Männern habe ich hier geschrieben, dass wir eben kein Recht haben, auf Wut oder auf Zorn oder auf Ärger und diesen Dingen freien Lauf zu lassen. Also die Überschrift war, wir lernen schon vorher, uns voreinander zu demütigen, Fehler einzugestehen und uns um Vergebung zu bitten. Und wenn wir verheiratet sind und wir haben Kinder, dann ist die nächste Ausbaustufe zu lernen, sich auch vor den Kindern demütigen zu können. Das ist so wichtig. Nächster Punkt, wir lernen zusammen zu beten. Und es gibt so hervorragende Verheißungen aus dem Wort Gottes. Und ich denke, mindestens ein Bibelwort ist wirklich auf Ehe zugeschnitten. Und zwar ist das Matthäus 18, 19. Hier steht: Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Ich glaube, dass diese Verheißung ganz speziell für Ehepaare steht. Wenn zwei in einer Sache übereinkommen, zu bitten, sie wird ihnen werden. Und das sollte man in der Zeit vor der Ehe schon zusammen üben. Du kannst doch daran mitkriegen, ist es wirklich der Partner fürs Leben, indem ihr herausfindet, können wir denn im Gebet an einem Strang ziehen? Fügt sich im Gebet etwas zusammen zu einer geistlichen Einheit? Können wir im Gebet in eine Richtung gehen? Oder ist das absolut unmöglich? Haben wir überhaupt gleiche Sichtweisen von Gebet? Hat es überhaupt einen Stellenwert bei dem anderen? Das ist wichtig. Also wir üben, geistlich eins zu werden und für Dinge zu beten. Und wir lernen zusammen der Führung vom Heiligen Geist zu folgen und Dinge im Gebet oder in Fürbitte zu tragen oder zu unterstützen. Ich muss weitergehen. Ein fünfter Punkt, äußerst praktisch: Wir lernen gemeinsam zu arbeiten oder zu dienen. Also Ehevorbereitung ist das ganze Gegenteil von rumhängen und warten, bis die Zeit vergeht. Man lernt sich sehr gut kennen beim Bewältigen von Aufgaben. Es ist ein großer Irrtum, dass man den anderen gut kennenlernt, wenn man mit ihm alleine ganz viel Zeit verbringt. Es ist nicht verkehrt, alleine Zeit zu verbringen, aber wirklich kennenlernen tust du den anderen in Gemeinschaft. Wenn ihr in einer Gruppe zur Eisdiele fahrt und dein zukünftiger Mann vorne dran steht, dann lernst du ihn kennen, ob er geizig ist oder großzügig. Ob er seine Kugel bezahlt und dann betreten beiseite geht, oder ob er sagt, komm Leute, ich gebe ein Eis aus, ich bezahle für alle. Das kriegst du nie mit, wenn du mit ihm alleine bist. Also das ist ein Irrtum. Man lernt sich nur kennen, wenn man ganz alleine, ganz tief Gemeinschaft hat. Du lernst den anderen kennen in Drucksituationen, beim Arbeiten, in Gemeinschaft. Und deshalb haben wir heute schon gehört, verbringen wir Zeit in Gemeinschaft. Eine gute Möglichkeit, wir gehen jetzt mal davon aus, du hast jemanden gefunden, angenommen bei den Eltern ist das nicht möglich oder du hast nicht beide Eltern mehr und was auch immer. Du hast Leute gefunden, mit denen du Ehe vorbereitest, die dir dabei helfen, die Rat geben, die mit dir beten. Dann kannst du zusammen mit deinem angehenden Partner diesen Leuten helfen. In der Regel sind das Leute, die länger verheiratet sind, wo in der Regel auch Kinder da sind. Dann kannst du ihren Rasen mähen, ihr Auto waschen, ihren Einkauf machen. Und das tust du mit deinem Partner zusammen. Und dann kriegst du mit, ob dein Mann in Wirklichkeit faul ist oder nicht. Und ob da schon noch drei Spuren Rasenmäher keine Lust mehr hat. Und ob da schon der Schweißausbruch kommt und das alles zu viel ist. Und dann weißt du, oh, wenn das mein Mann wird, dann werde ich wahrscheinlich in Zukunft meinen Rasen immer selber mähen müssen. Das kriegst du da mit. Wir haben es bei uns praktisch gelebt, haben zwei Leute auf Ehe vorbereitet, die jetzt glücklich verheiratet sind. Und da war es so, dass sie zeitweise auf unsere Kinder aufgepasst haben, wenn meine Frau und ich zum Dienst unterwegs waren. Somit haben wir ihnen gedient und sie dienten auch uns. Der Nebeneffekt ist, dass die Frau von dem Ehepaar jetzt schon Erfahrung hat mit Kindern, die sie nie hätte. Super Vorteil. Also lass uns das ganz bodenständig halten, einander zusammen dem Herrn dienen. Du dienst dem Herrn, indem du die Leute, die für dich Zeit haben, die dir Rat geben, die auch ihr Leben ein Stück mit dir teilen, indem du ihnen hilfst bei ganz praktischen, einfachen Dingen. Da gibt es Hausordnung zu machen, Staub zu saugen, Kinder zu wickeln, Wäsche zu bügeln. Du wirst als Mann sehr schnell feststellen, wenn es ans Wäschebügeln geht, wird deine Frau dazu mal in der Lage sein oder weiß sie gar nicht, wie ein Bügeleisen aussieht. Das solltest du vorher herausgefunden haben als Mann. Also man lernt viel einander kennen, wenn man zusammen arbeitet. Und das ist irgendwie, möchte ich das sehr zur Einfachheit anregen. Man kann da eine Menge tun und helfen und auf die Art und Weise etwas über den anderen lernen. Und es macht einfach Spaß, zusammen etwas zu tun. Wenn ich jetzt von uns erzählen kann, ganz kurz, als meine Frau und ich wir uns kennenlernten, ich gebe zu, dass ich ein Stück eher wusste, dass sie meine Frau wird, als dass sie wusste, dass ich ihr Mann werde. Aber ich habe gewartet, bis sie das auch wusste. Und es war auch noch arg zeitig. Wir hatten damals auch viele Lehrer nicht, die wir heute haben. Aber Gott sei Dank, der Herr hat uns geholfen. Und unsere Zeit, als klar war, wir sind in einer Beziehung, war sehr davon geprägt, dass wir zusammen unser Instrument geübt haben, weil wir schon damals zu verschiedenen Veranstaltungen Lobpreis gespielt haben. Und wurden da eingeladen, hier und dahin. Und so haben wir viel Zeit damit verbracht, uns auf solche Dinge vorzubereiten. Und das war sehr heilsam und gut. Da lernt man sich kennen, da lernt man zusammen an einem Ziel zu arbeiten, an einem Strang zu ziehen. Und das hilft uns auch ein Stück, obwohl ich überhaupt nicht gegen Verliebtsein bin und gegen die Gefühle, die da auch mitschwingen, aber das hilft uns ein Stück, streckenweise mal die rosarote Brille abzusetzen und unseren angehenden Partner realistisch zu sehen. Und wenn wir als Beispiel in der Familie, die uns Rat gibt, helfen mit den Kindern und er bei dem zweiten kleinen Zwischenfall einen riesen Zornesausbruch gibt und anfängt zu brüllen und da mit dem Kind irgendwie ungeduldig wird, das offenbart, was in Wahrheit los ist und du kannst Dinge realistisch sehen. Ein nächster Punkt, wir lernen zusammen Gottes Willen zu erkennen. Und eine Grundvoraussetzung ist, habe ich im Römer 12, Vers 2, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes oder durch ein erneuertes Denken, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Also ein Grundsatz ist, wenn du den Willen Gottes erkennen willst, musst du anerkennen, dass sein Wille immer gut ist. Hast du Misstrauen im Herzen Gott gegenüber, bist du nicht in der Lage oder der Position, seinen Willen zu erkennen. Es beginnt damit anzuerkennen, Gottes Wille ist gut. Das ist der Start. Und das ist kein Gefühl, das kannst du entscheiden. Du kannst entscheiden und annehmen und sagen, ja, Gottes Wille ist gut. Ich muss nicht alles verstehen und ich hintersteige nicht alles, was geschieht, aber ich erkenne an, Gottes Wille ist immer gut. Und das ist der Start, dass unser Denken verändert wird und das kann man zusammen auch üben oder trainieren. Es geht darum, nicht gleichförmig der Welt zu sein und einen erneuerten Sinn, ein erneuertes Denken zu haben. Das heißt, wir denken einfach anders, als die Welt denkt. Und anders zu denken, als die Welt denkt, hat was damit zu tun, dass wir uns viel mit dem Wort beschäftigen und dass wir eben so lernen zu denken, wie Gott über Dinge denkt. Das ist also nicht was ganz Hochtrabendes, wir warten jetzt auf ein anderes Denken, sondern wir haben einfach die gleiche Ansicht, die Gott hat über Dinge. Das heißt, das, was Gott Sünde nennt, nennen wir auch Sünde. Und das, was Gott gut nennt, nennen wir auch gut. Und so ändert sich unser Denken. Wenn du aus einem atheistischen Hintergrund kommst und im Elternhaus die Welt regiert, ist es ganz, ganz wichtig, dass du das bewusst wahrnimmst. Du musst denken, wie Gott denkt. Und das ist die Art, seinen Willen zu erkennen. Mir sind oft junge Leute begegnet, die gläubig sind und die stehen vor Entscheidungen und warten dann auf Reden Gottes. Obwohl sie sonst kaum Gemeinschaft haben mit Gott, wollen sie dann plötzlich Gottes Stimme hören und legen in Vlies aus oder beten zu ganz Harakiri-mäßigen Aktionen. Herr, mach, dass wenn ich morgen zum Supermarkt fahre, solche Hagelkörner fallen und gleichzeitig eine Frau im roten Kleid die Straße kreuzt und mein linker Blinker ausfällt. Und wenn das alles zusammenkommt, dann ist das als Zeichen für das. Und das ist einfach Unsinn. Gottes Willen erkennen hat was damit zu tun. Erstens, ich erkenne an, sein Wille ist gut. Und zweitens, ich denke, wie er denkt. Und wenn du nicht weißt, wie er denkt, musst du in dem Buch nachlesen, wie er denkt. Und es gibt nichts in der Bibel, was unerwähnt wäre. Auch wenn wir in einer ganz modernen, aufgeklärten Zeit leben. Jede Situation, in die wir kommen, findest du etwas darüber im Wort Gottes. Das Wort Gottes ist vollständig. Gut. Das war das Ding mit Gottes Willen. Ich muss noch ein bisschen ausführlicher hören, aber ich denke, ich gehe mal weiter. Es ist sinnvoll, vorher zu lernen, offen und aufrichtig über alles zu sprechen. Wir hatten das vorhin, wir müssen uns nicht über sexuelle Details austauschen, weil uns das unnötig aufheizt. Aber wir müssen lernen, offen über Dinge zu sprechen, hin und her, uns mitteilen zu können. Bei manchen jungen Männern habe ich das erlebt, dass es ihnen einfach schwerfällt, zu sagen, was sie denken, rauszulassen, was in ihnen vorgeht. Es ist so wichtig, dass wir das lernen. Es gibt viel Leid und viel Zerwürfnis in Ehen, weil man nicht miteinander spricht. Hier geht es um Aufrichtigkeit. Wir trainieren schon, nichts mehr zurückzuhalten. Wir können ehrlich sein. Wir stellen keine stillen Forderungen an den anderen, ohne die ausgesprochen zu haben. Nach dem Motto, na, wenn er das nicht von alleine merkt, na, dann kann er es gleich vergessen. Also wir lernen, offen zu kommunizieren. Wir lernen schon vorher, uns zu öffnen, aufrichtig zu sein, ehrlich zu sein. Nichts mehr vormachen zu müssen. Ein weiterer Punkt habe ich schon überschrieben. Gib dem Ganzen die Zeit, die es braucht. Da gibt es keine festgesetzte Frist. Wenn du die abgewartet hast, dann kannst du heiraten. Gib dem ganzen Prozess die Zeit, die es braucht. Und ich kann nur sehr dazu ermutigen, wenn ihr Ratgeber gefunden habt, ihnen mehr zu vertrauen als euch selber, wann die richtige Zeit ist, heiraten zu können. Dafür brauchen wir unbedingt Ratgeber und Vorbilder. Wir lassen uns, was heiraten betrifft, nicht von irgendwelchen Umständen oder Dingen drängen. Es gibt da ganz eigenartige Festlegungen. Das ist das bestimmte Datum. Im Jahr 2000 haben viele geheiratet, damit das Hochzeitsdatum die 2000 hinten dran hat. Wir lassen uns von nichts drängen, von keiner Tante aus der Verwandtschaft, von keiner Oma, die mit dem Erbe irgendwie manipulieren will. Wir heiraten, wenn wir reif sind zu heiraten. Wir lassen uns von nichts anderem zu irgendwas nötigen oder zwingen und lassen auch nicht irgendwelche Umstände eingreifen in diesen Prozess. Wir brauchen beide unabhängig das Zeugnis von Gott, jetzt ist es soweit, und das unserer Ratgeber. Und ich würde es sehr empfehlen, wenn eure Ratgeber sagen, noch nicht, nehmt es an. Sie meinen es mit Sicherheit gut, sie wollen nicht irgendwie euch quälen oder genießen, dass ihr euch da windet. Das Ganze macht wirklich Sinn. Ich hatte einen weiteren Punkt, sucht nach der Zustimmung der Eltern. Und es ist auch in den Fragen schon gekommen. Natürlich lassen wir nicht persönliche Motive von unserer Mutter, unserem Vater oder Schwiegermutter oder Schwiegervater eingreifen in etwas, was gesund gewachsen ist. Aber es ist sinnvoll, die Zustimmung der Eltern zu suchen. Wenn das möglich ist, ist es gut, dass du als Mann deinen Schwiegervater respektvoll bittest um seine Tochter. Das ist zwar sehr altmodisch, aber das ist gut und bewährt. Das macht Sinn. Ich betone es, soweit das möglich ist. Es gibt Konstellationen in Familien und solche großen Zerrüttungen und schlimmen Zustände, wo das nicht geht. Aber wenn das irgendwie möglich ist, zeige, dass du Respekt hast, auch wenn deine Schwiegereltern nicht unbedingt gläubig sind. Aber ich denke, dass das sehr, sehr sinnvoll ist. Und ich würde auch daran nicht so schnell aufgeben. Und wenn das ganz und gar unmöglich ist und das die Familienkonstellation überhaupt nicht erlaubt, du brauchst unbedingt die Zustimmung der Leute, wo ihr euch Rat geholt habt, zu heiraten. Und dann gilt es einfach allgemein in der Zeit vor der Ehe herauszufinden, ob in den wichtigen Bereichen des Lebens annähernd Übereinstimmung ist oder gleiche Sichtweisen. Zum Beispiel, wenn wir irgendwie schon so im groben Umriss wissen, was ist unsere Berufung, wo geht es mit meinem Leben hin, was hat Gott für mein Leben geplant, passt das irgendwie zusammen? Extrembeispiel, wenn einer von beiden ganz klar vom Herrn weiß, mein Weg geht in die Mission, ich lebe mal im Busch in Afrika, dort ist mein Platz von Gott sonnenklar. Und der andere, für den ist das die absolute Horrorvorstellung, dann wird das schwierig, wenn ihr verheiratet seid. Es ist sinnvoll zu überlegen, wie viel man Kinder möchte und ob das in irgendeiner Weise annähernd zusammenpasst. Man sollte sich Gedanken machen zusammen, wo wollen wir leben, wo wollen wir wohnen? Das sollte man in Ruhe besprechen. Man sollte wissen, in welche Gemeinde wollen wir gehören? Von welcher Leitung wollen wir uns prägen lassen? Von wem wollen wir hinsichtlich unserer Berufung gefördert werden? Stimmt unsere Sichtweise über den Umgang mit Geld überein? Wichtige Frage. Also ihr seht schon, die Zeit vor der Ehe ist sehr intensiv. Ich habe hier noch ein paar Sachen vorbereitet und versuche da Antworten zu geben. Fragen, die wahrscheinlich zu diesem Thema interessant sind. Was ist vor der Ehe körperlich erlaubt? Gebt mal zu, dass das eine gute Frage ist. Gut, danke. Meine persönliche Sichtweise dazu, ab hier gar nichts. Ab hier nach unten gar nichts. Für die Aufnahme ab dem Kinn nach unten gar nichts. Erstmal als Überschrift über das Thema. Wenn wir heiraten, kommt eine Zeit, wo wir uns verloben. Und Verlobung bedeutet, das ist ein Versprechen, dass das Gucken nach einem Partner oder überhaupt andere Frauen oder andere Männer, je nachdem, für mich überhaupt nicht mehr interessant sind. Und ich denke, dass auf jeden Fall, selbst als Verlobte, ab Gürtellinie nach unten, alles verboten ist. Aber noch besser ist, ab Kinn nach unten ist nichts erlaubt. Ich kann das untermauern mit einem Beispiel von Leuten, die wir betreut und geholfen haben, in die Ehe zu kommen und die mir im Nachhinein sagten, wir haben uns reingehalten vor der Ehe, aber da waren ein paar Sachen, wo wir jetzt, wo wir verheiratet sind, merken, die hätten wir auch lassen sollen. Ich dachte, oh, interessant. Wenige Monate, nachdem sie hier geheiratet haben, haben die mir das erzählt. Also darin muss ein Segen sein, da muss etwas Gutes sein. Alles, was die Welt uns erzählt, dass man da vorher irgendwas testen muss, dass da was zusammenpassen muss, alles Müll. Alles Müll. Vielleicht ganz kurz von mir eingeflochten. Ich hatte mit 16 Jahren einen schweren Motorradunfall und habe bis dahin so ein Christsein gelebt, so lauwarm, mal sehen und mal gucken. Und der Motorradunfall war so heftig, dass ich lange im Krankenhaus lag und ich hatte jemanden mit, der auch schwer verletzt war. Die Ärzte dachten, sie tun mir einen Gefallen, wenn sie den Mann neben mir legen. Aber ich habe dann von früh bis abend den Vorwurf gehört, ich liege hier nur, weil du schuldig bist, weil ich auf deinem Motorrad hinten drauf saß und wegen dir mache ich das alles durch. Und diese Person war bekannt damals, viele, viele Mädchen schon flachgelegt zu haben und da also der ganz große Hai, der absolute Mann und den wollen alle und wenn da einer nur anguckt, würde ich schon schwach und das war so das große Ding. Und jetzt war ich kleiner, schüchterner, verklemmter, lag jetzt noch neben ihm, musste mir tagtäglich seine Geschichten anhören und ich gebe zu, ich war damals null gefestigt im Christsein und etwas in mir war neidisch auf den. Der hat die Mädels, der hat die alle schon gehabt, ich noch niemand. Aus Sicht der Welt ist der Versorger, er der Gewinner. Heute, nach den vielen Jahren Ehe, weiß ich, dass seine ganzen sexuellen Aktionen, die er mit verschiedensten Mädels hatte, noch nicht einmal annähernd heranreichen an das, was wir in den 16 Jahren Ehe an sexueller Erfüllung haben. Das weiß ich heute. Und heute würde ich so jemand belächeln, der damit einherkommt, ich bin sexuell der absolute Hai. Hartwig hat den super Vergleich gebracht, dass das jeder Straßenköter kann, was solche Leute tun. Und mehr ist es nicht. Also lasst uns von dieser Lüge uns verabschieden, dass die Leute, die so leben, sexuell erfahren sind, sind sie nicht. Du kommst in Regionen als Ehepaar durch Herzensverwandtschaft, durch diesen Bund, durch dieses Füreinander-Aufgeben auf sexuellem Gebiet, in die kommst du nicht mal annähernd außerhalb dem Bund einer Ehe. Und all die Leute, die in Zeitungen Dinge schreiben und der Dr. Sommer und was da gefragt wird, zum großen Teil halte ich das alles für erfunden. Weil aus meiner seelsorgerlichen Erfahrung heraus, und andere Älteste von uns können das bestätigen, ein Mädchen, was mit 15 so eine Art Sex auf der Toilette erlebt, ist zu Tode unglücklich, fühlt sich wie Müll, wie vollgekotzt und ist darüber tief traurig. Deshalb habe ich meine Anfragen, ob solche Geschichten überhaupt stimmen. Ich glaube, dass das irgendwelchen verdrehten, belasteten Hirnen entspringt, sowas zu schreiben. Und dann steht drunter Bettina 15. Also lasst uns das ja nicht alles glauben, was junge Leute angeblich auf sexuellem Gebiet erleben, was in Zeitungen steht. Je reiner wir auf dem Gebiet bleiben, umso genialer wird das in der Ehe. Und ich bitte dich herzlich, tu dir selber diesen Gefallen und geh nicht über diese Grenze. Ich bitte dich, tu das nicht. Geh nicht über diese Grenze. Das hat Folgen für deine Ehe. Und wenn man diese Grenze überschreitet, es ist so schwer, wieder zurückzugehen. Es erfordert so viel Kraft, so viel Disziplin. Und hier musst du einfach eine Entscheidung treffen, ich gehe den Weg Gottes oder ich gehe den Weg der Welt. Du musst dir einfach entscheiden, auf diesem sexuellen Gebiet, wir bleiben klar, wir bleiben rein oder wir lassen das. Es gibt irgendwie nichts dazwischen. Und die ganzen Argumente, ja, wenn wir wissen, dass wir heiraten, dann. Und wir wissen ja, dass wir zusammenbleiben, warum dann nicht jetzt? Ich habe extra über den Bund gesprochen und was Bund bedeutet. Und erst wenn dieser Bund geschlossen ist, dann ist der Raum dafür da, sexuell zusammen zu sein. Und dort beginnt es und dort ersteigst du Höhen, von denen hattest du bis dahin nicht den Hauch einer Ahnung. Also ich sage immer zu Leuten, mit denen wir so auch zu tun haben, tu dir selber diesen Gefallen und halte dich rein. Und ein Gradmesser, wenn du sagst, ich bin aufrichtig, ich will Jesus folgen, ich habe Jesus lieb und ich will, dass seine Maßstäbe meine Maßstäbe sind, ich will ihm folgen, ich will ein Christ sein, brennen für Jesus. Und du fragst dich, was darf ich und was darf ich nicht? Schriftstelle Kolosser 3,17. Alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Das, was du gerne tun willst, kannst du das im Angesicht Gottes tun, im Namen Jesu. Wenn du sagst, nee, also im Namen Jesu könnte ich das nicht tun, dann tu es nicht. Das Bibelwort greift auch für die Frage, was ist sexuell erlaubt, was geht nicht. Dieses Bibelwort, alles, was er tut, tut im Namen des Herrn Jesus. Was du nicht aufrichtig im Namen des Herrn Jesus tun kannst, wo sich dein Gewissen meldet oder der Heilige Geist warnt, das kannst du auch nicht tun. Das ist ziemlich einfach. Zweite Frage, denke ich, die interessant ist, wann kann ich heiraten? Ich habe ja geschrieben, wenn beide in der Lage sind, die volle Verantwortung für ihr Leben und das des anderen zu übernehmen. Wir haben die Stelle aus Epheser 5,31, da steht, deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Vater und Mutter verlassen bedeutet in dieser Stelle, du bist selbstständig und kannst Verantwortung übernehmen für dein Leben. Das heißt, du bist in der Lage, für deinen Lebensunterhalt zu sorgen. Verantwortung für dein Leben zu übernehmen bedeutet, du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung und du verdienst dein Geld und du kannst deine Rechnungen bezahlen. Das heißt, auch Verantwortung übernehmen zu können. Und heiraten kannst du, wenn du das für dich selbst kannst und für den anderen. Und wir beraten unsere Gemeinde in die Richtung, dass wir sagen, eine abgeschlossene Berufsausbildung ist optimal. Es kann da Ausnahmen geben, aber du kannst nicht einen auf unabhängig machen und bei jeder Rechnung die Mutti fragen, ob sie bezahlt. Das passt irgendwie nicht. Und wenn du dir vorgenommen hast, bis zum 49. Lebensjahr zu studieren, kannst du schlecht für eine Familie sorgen. Und dann kommen Argumente, ja, der Herr macht das alles. Der Herr wird uns versorgen. Der Herr wird dich versorgen, wenn du arbeitest. Weil die Bibel sagt, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Also du kannst nicht einen auf unabhängig machen, aber finanziell zum Beispiel total abhängig sein von den Eltern. Das hat auch was mit Verantwortung übernehmen zu tun. Ich hatte ein Beispiel, als ich auf einer Bibelschule in der Ukraine gelehrt habe. Ging es um ein anderes Thema, aber in der Pause stellte eine Frau mir eine Frage. Ja, ich lebe mit einem Mann zusammen und wir wollen heiraten. Aber ja, das ist ja alles so schwierig und die Arbeitslosigkeit und mein Mann will nicht arbeiten und ich habe die Arbeit auf dem Markt und ich verdiene eigentlich das Geld. Und er sagt immer zu mir, wenn wir verheiratet sind, dann gehe ich arbeiten. Ich sage, Hände weg von diesem Mann. Nie und nimmer wird dieser Mann arbeiten, wenn ihr verheiratet seid. Nie und nimmer. Wenn dein angehender Mann dir sowas erzählt, glaube ihm nicht. Das gilt eigentlich für jeden Bereich. Was vorher nicht irgendwie auf die Reihe gekommen ist und klar ist, wird sich nicht wie durch ein Wunder, durch einen Ehebund lösen oder ändern. Nichts wird sich dadurch schlagartig verbessern oder ändern. Sind Konflikte in deinem Leben nicht bewältigt, die sind nicht ab Tag der Hochzeit weg. Das ist ein riesengroßer Irrtum. Deshalb Dinge vorher klären. Und also man kann heiraten, wenn man Verantwortung übernehmen kann. Und das kann man in der Regel, wenn man eine abgeschlossene Berufsausbildung hat und arbeiten geht. Und mit Arbeit weiß ich, dass das nicht ganz einfach ist in unserem Land. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass wir als Kinder Gottes jede Arbeit annehmen, die wir kriegen können. Auch wenn wir uns ausrechnen, dass das finanziell gar nicht logisch ist und dass ich eigentlich mehr Arbeitslosengeld kriege, wie dann in dem Job. Wir arbeiten. Und bist du darin treu, eine miese Arbeit zu machen, Gott wird dich befördern. Wir haben das viele Male erlebt. Das muss zu sehen sein, bevor ihr heiratet. Du musst das echt checken als Frau, ist dein Mann ein Faulpelz oder nicht? Macht er einen auf Sozial und auf Arbeitsamten auf Hartz IV oder nicht? Und Ausreden, wie es ist alles schwierig, es war zu allen Zeiten schwierig. Erzählt mir nicht, dass 1945 einfacher war nach dem Krieg. Oder zu irgendwelchen anderen Zeiten. Also wir sind jetzt nicht in besonders schwierigen Zeiten, was das betrifft, bei Weitem nicht. Und das ist so wichtig. Also wir können heiraten, wenn wir Verantwortung übernehmen können, wenn wir soweit sind, für uns selber sorgen zu können. Wenn wir die Zustimmung unserer Eltern oder zumindest unserer Leitung oder unserer Ratgeber haben. Wenn wir ein Zeugnis vom Herrn haben, beide. Und wenn wir sichergestellt haben, dass unsere Leichen aus dem Keller raus sind. Und Themen, nur so als Anregung, die wir besprechen sollten unseren Ratgebern, ist, wie man mit Geld umgeht, wie man Geld einteilt, für was man Geld ausgibt, für was nicht. Man sollte mit den Ratgebern sprechen, wenn man dann kurz vor der Eheschließung steht, wie man verhütet, was Sinn macht, was geht und was nicht geht. Ich weiß, dass wir alle extrem aufgeklärt sind, aber in der Erfahrung stellt sich heraus, dass wir das überhaupt nicht sind. Na, wir sind in der Gesellschaft ganz frei und großzügig, was Sexualität betrifft, aber unsere tatsächliche Fruchtbarkeit geht massiv zurück. Und wir sollen sämtliche Themen von Ehe und Familie und Dienst und das Zusammenspiel dieser Sachen besprechen und miteinander uns da austauschen, Austausch haben und lernen von Leuten, die älter sind und die erfahrener sind. Letzte Auflistung, was man in der Zeit vor der Ehe nicht tun sollte. Ganz praktische Dinge, die man nicht tun sollte. Meine Empfehlung. Wir bringen uns nicht in Situationen, wo es extrem schwierig wird, sich sexuell reinzuhalten. Das ist einfach dumm. Das ist wie, wenn ich mir vorgenommen habe zu fasten, dann werde ich nicht den ganzen Tag im McDonald's-Restaurant verbringen und zuschauen, wie die alle den Big Mac an mir vorbeitragen. Das ist, irgendwie macht das niemand. Also wir bringen uns nicht unnötig in Situationen, wo es schwer wird. Das heißt, wir verbringen nicht zu zweit den Abend alleine in der Wohnung, schön warm geheizt, draußen fallen die Flocken und wir trinken noch zusammen Wein und dann ist es irgendwie passiert. Das tun wir nicht. Ein Beispiel, Christian und ich waren 2-3 Wochen vor unserer Hochzeit. Ich hatte schon eine eigene Wohnung damals. Wir haben das Ehebett zusammen aufgestellt. Und irgendwie, ich weiß nicht wieso, lagen wir in dem Bett. Aber nur für 5 Sekunden, 3 Sekunden. Preis den Herrn, wir sind wie Spannfedern aus dem Bett geschossen und haben gesagt, halt, halt, wenn wir jetzt nicht halt machen, dann ist alles passiert. Wir waren 2-3 Wochen vor der Hochzeit. Heute weiß ich, dass mich der Heilige Geist dort wie eine Spannfeder aus dem Bett geholt hat und meine Frau auch. Niemand hat mich in dieser Weise unterrichtet, niemand hat mich gelehrt. Aber es hat deshalb funktioniert, weil wir schon beide damals den Herrn gesucht haben. Deshalb reden wir immer davon, wenn wir den Herrn suchen, geht alles gut. Und der Heilige Geist hat aufgepasst. Ich kann mich noch genau daran erinnern, das ist 16 Jahre her, wie wir aus dem Bett geschossen sind. Ich weiß das noch. Und ich bin so froh. Also wir bringen uns nicht unnötig in Situationen, wo es nicht mehr geht. Seid klug. Redet da offen drüber. Lasst das.